Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Johanna Pirker.
Und wir sprechen heute über den Start der Gamescom. Frau Pirker, es sind mehrere Milliarden Menschen, die zocken, aber die wenigsten davon haben Informatik studiert. Spielt man anders, wenn man programmieren kann?
Ich komme aus der Informatik, ein Fokus auf Spielentwicklung. Und dann spielt man schon ab und zu ein bisschen anders, weil man halt versucht, die Mechaniken dahinter ein bisschen zu verstehen. Man ist vielleicht leichter beeindruckt, wenn man versteht, welche Algorithmen vielleicht unendlich schwierig dahinter sind oder was besonders innovativ umgesetzt worden ist. Also manche Sachen begeistern voll. Aber für mich ist es am schönsten, wenn mich ein Spiel so fesselt, dass ich wirklich mich komplett in diese Story reinleben kann, komplett auf dieses Spiel konzentrieren kann und mich überhaupt nicht, in meinem Fall die Informatik, kümmern oder das im Hintergrund bei mir aufleuchtet.
Und welche Algorithmen führen dazu, dass man die Algorithmen nicht mehr sieht?
Das ist eine sehr schöne Frage. Im Game Design haben wir tatsächlich Begriffe wie the illusion of intelligence, the illusion of freedom. Das heißt, als Spielerdesignerin ist es mir extrem wichtig, dass ich Erfahrungen kreiere, die Menschen eintauchen lasse in diese Erfahrung. Das heißt Immersion. Wir möchten, dass die Spielenden sich so tief wie möglich in diese Erfahrungen wiederfinden. Und Immersion kann man durch unterschiedlichste Designelemente gestalten, sei das jetzt wirklich eine packende Story oder sehr viele Entscheidungen möglich machen oder diese Freiheit der Welt. Aber deswegen heißt es ein bisschen Illusion, weil das ist halt schon ein smartes Game Design, dass ich halt die Spielenden durch diese Welt führe, ohne dass sie merken, dass sie geführt werden.
Ja, und wie sich diese Illusion vielleicht auch auf andere Welten überträgt, darüber wollen wir jetzt reden. Lange Zeit ist die Gaming-Branche auf Abstand zur Politik gegangen, also Zocken sei unpolitisch, war immer das Credo. Nun sprechen unter anderem Sie auf dem Gamescom-Kongress darüber, wie Computerspiele unsere Demokratie stärken können. Demokratie und künstliche Intelligenz, das sind die Hauptthemen der Diskurssektion auf der diesjährigen Gamescom. Hat sich das Selbstbild der Gaming-Branche gewandelt?
Ich würde es so nicht unterstreichen. Also ich glaube, Spiele sind vieles. Spiele sind teilweise pures Entertainment, dass wir einfach eine Ablenkung vom Alltag schaffen, dass wir persönliche Geschichten erzählen. Aber sie sind doch Kunst und Kulturgut auch. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Spiele. Vielleicht, wenn man nicht aus der Spielewelt kommt, dann hat man gar nicht den Überblick, dass die Spielewelt ja genauso divers und bunt ist wie die Welt der Filme zum Beispiel. In der Filmwelt gibt es genauso Dokumentarfilme. Es gibt Filme, die politisch motiviert sind. Es gibt aber auch pures Entertainment. Es gibt Komödien, es gibt Dramen und das Gleiche gibt es in der Welt der Spiele. Und da gibt es sowohl Spiele, die einen kleinen politischen Hintergrund haben oder Menschen zusammenbringen, die vielleicht über Politik reden wollen. Es gibt aber genauso viele Spiele, die wirklich pures Entertainment oder andere Werte wie reine Kunst sein möchten. Was vielleicht auch spannend ist, dass es auch tatsächlich auch schon viele Spiele gibt, die das Thema dann Politik aber wirklich aktiv auch aufgreifen und aufklären wollen. Zum Beispiel, was Demokratie ist. Spiele können im Gegensatz zu anderen Medien wie dem Buch oder wie dem Film anders lehren. Das heißt, in meinem Spiel bin ich ja tatsächlich so die Hauptperson. Ich kann Entscheidungen treffen oder ich muss Entscheidungen treffen. Ich muss zum Beispiel, wenn wir uns eine kleine Simulation vorstellen, wo ich vielleicht schwierige Entscheidungen treffen muss, was natürlich unsere Politikerinnen von heute jeden Tag tun müssen. Und dann werde ich selbst in so eine Rolle gebracht und ich muss dann entscheiden, wohin fließen die Gelder, wie funktioniert das? Da kann man eigentlich ganz, ganz gut lernen, dass das vielleicht gar nicht so leicht ist, gut aufklären. Und deswegen sehe ich auch sehr viel Potenzial, beispielsweise in der Bildung.
Sie haben sich in einer Studie tatsächlich auch solche Politik-Simulations- und Strategiespiele angeschaut. Ich denke da zum Beispiel an Sid Meier's Civilization, Tropico 6 oder Government Simulator. Das sind Games, bei denen sich die Spielenden in komplexe politische Systeme und Regierungsführung reindenken können und auch müssen. Was haben Sie über die Wirkung solcher Spiele auf die Spielenden herausfinden können?
Die Wirkung haben wir tatsächlich noch nicht stark untersucht. Das ist die aktuelle Folgearbeit. Aber wir wollten also ein bisschen einen Überblick schaffen, dass es doch sehr, sehr viele Spiele gibt, die sich direkt oder indirekt mit dem Thema beschäftigen und eben verschiedene Regierungsformen manchmal auch erklären. Demokratie ist tatsächlich eines der häufigsten. Und ja, Civilization kennen, glaube ich, gerade in Deutschland auch sehr viele.
Jetzt kommt auch auf der Gamescom gerade ein neuer Teil raus.
Jetzt kommt auch ein neuer Teil raus. Also die nächsten Tage werden besonders spannend, würde ich wahrscheinlich ein bisschen die Augen offen halten. Oder Democracy. Und das sind halt schon Spiele, ich glaube, wie gesagt, auch Spiele, die einfach die Allgemeinheit erreicht haben, also den Mainstream erreicht haben, die direkt oder indirekt einfach so ein bisschen erzählen, wie das Ganze funktioniert, wie so ein Aufbau einer Stadt, einer Zivilisation, eines politischen Systems funktioniert. Und ich sehe das schon ein sehr wertvolles Bildungsinstrument.
Sie haben jetzt gesagt, die meisten simulieren eine Demokratie. Es gibt aber auch Spiele, die eine Autokratie simulieren. Macht es denn einen Unterschied, ob ich mehrere Stunden in die Rolle eines Diktators oder in die eines Demokraten schlüpfe?
Es ist, glaube ich, schon auch in dem Fall ganz wichtig, dass man die unterschiedlichen Perspektiven versteht, wie extrem manche Entscheidungen sein können dann.
Also mein Beispiel.
Ich glaube, ein ganz extremes Beispiel, was mir einfallen wird, sind die Frostpunk-Serien. Frostpunk ist von den Machern von, die auch die Dwarfmine gemacht haben, 11-Bit Studios, ein polnisches Studio. Und die haben es tatsächlich geschafft, mit ihren Spielen uns durch die Macht der Entscheidung so tief in Stories oder Ideen reinzubringen, die teilweise wirklich schwierig sind. Also ich weiß nicht, ob das War of Mine bekannt ist. Ganz beeindruckendes Kriegsspiel. Und zwar das War of Mine versucht, den Krieg einmal aus der anderen Seite zu erklären und nicht aus dem amerikanischen Kriegsheld, der die Welt vor allen Terroristen befreien wird, sondern man nimmt die Rolle von einem Zivilisten in diesem Spiel an. Und als Zivilist möchte ich einfach den Krieg, also in dem Fall nehmen sie den Krieg von Sarajevo, ein historisches Ereignis, und in diesem Krieg möchte ich einfach überleben. Und ich bin mit meiner Familie in diesem Bunker und versuche einfach nur genug Wasser und genug Essen zu haben. Und als ich das Spiel gespielt habe, war ich damals mit meiner Frau in diesem Bunker, ich habe einen männlichen Charakter gespielt und eines Tages ist sie krank geworden. Und ich habe gewusst, sie braucht das spezielle Medikamente, damit sie diese Situation überlebt. Das heißt, was mache ich? Ich bin aus diesem Bunker raus, da versucht, Medikamente zu finden. Und die einzigen, die diese Medikamente gehabt haben, war dann ein älteres Ehepaar. Und die haben sie aber selbst gebraucht, zum Überleben. Das heißt, was tue ich in dem Spiel? In einem Film sitze ich wahrscheinlich auf dem Sofa und esse mal Popcorn und denke mir, wow, das ist eine schwierige Entscheidung, die wir treffen müssen. Im Spiel muss ich die Entscheidung selbst treffen. Nehme ich jetzt diese Medikamente und rette das Leben meiner Frau oder drehe ich mich um und schaue der Frau beim Sterben zu?
Ich komme der Sache näher. Also Empathie kann sich leichter übertragen durch Interaktion, schließe ich so ein bisschen daraus. Sie haben neben den Schlagworten Demokratie und Autokratie ja einen riesigen Datensatz zu aktuellen Computerspielen auch noch Begriffen wie Republikaner oder Demokraten gescannt und analysiert. Gibt es denn Spiele, die Ihrer Ansicht nach besonders prägend sein können für den aktuell stattfindenden US-Wahlkampf?
Ja, es ist schon spannend, was da passiert. Also viele aktuelle Videospiele versuchen das auch ein bisschen aufzunehmen, auch wenn es nur kleine Hints sind. Und was auch besonders spannend ist, dass Spiele genauso wie andere soziale Medien langsam, aber sicher auch für Aktivismus, aber auch für Propaganda und Manipulation teilweise verwendet werden. Es gibt ja sehr viele Online-Games, wo ich gemeinsam mit anderen spiele. Und das ist ja irrsinnig spannend. Also genauso, es ist einfach der nächste Schritt. Deswegen hatten wir auch so ganz stark die Metaverse-Diskussionen in den letzten Jahren. Wir haben durch Covid gesehen, dass wir einfach andere, immersivere Wege brauchen, damit wir zusammen online arbeiten können oder einfach Zeit verbringen können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Gespräch führen, man hört mich jetzt und man würde im Hintergrund mein Homeoffice sehen und ich sehe umgekehrt das andere Homeoffice, dann sind wir ganz, ganz offensichtlich physisch voneinander getrennt, obwohl wir uns sehen. In einem Videospiel, beispielsweise Animal Crossing ist ja da getrennt während Covid, geht es darum, dass wir trotzdem virtuell eine Art Co-Präsenz aufbauen. Das heißt, wir können nebeneinander stehen, auch wenn wir kleine virtuelle Avatare sind oder Comicfiguren. Und deswegen, Animal Crossing ist zu dem Zeitpunkt als Game für die Massen eigentlich in den Mainstream eindrungen und ist teilweise für akademische Konferenzen verwendet worden. Menschen haben dort Hochzeiten oder auch Trauerfeiern durchgeführt. Aber es ist auch der politische Kurs teilweise in solche Welten kommen. Das heißt, es sind dann auch Wahlveranstaltungen und Kampagnen teilweise auch von großen US-Politikern und Politikerinnen in diesen Medien geben. Und das ist eigentlich spannend zu sehen, wie von normalen sozialen Medien, die wir jetzt alle kennen, sei das jetzt Facebook oder sei das Twitter, Now X und Co., dass sich mehr und mehr von diesen Debatten auch, also nicht nur, aber auch in diese virtuellen Räume drängen, in die Welt der Spiele. Das ist nicht nur Online-Spiele, zum Beispiel Animal Crossing, aber das sind auch Spielumgebungen oder spielnahe Communities, zum Beispiel Twitch. Twitch ist ja auch eine sehr, sehr spannende Plattform. Also eigentlich kommt Twitch aus der Welt des Gamings, ist inzwischen ja für alles Mögliche verwendet. Da geht es um Livestreaming, dass ich quasi selbst meine eigene kleine Talkshow oder Fernsehshow aufnehmen kann.
Das klassische Let's Play, jemand spielt und kommentiert das eigene Spiel und streamt das live.
Aber jetzt auch mit Kochshows. Und also ich mache meine Vorlesungen teilweise auf Twitch und habe 5-mal so viel Studierende. Und es ist total spannend, aber es wird da auch natürlich sehr viel mobilisiert, sehr viel Aktivismus betrieben, aber auch Propaganda. Also das ist halt einfach eine neue Art von sozialen Medien.
Sie sind jetzt auf Plattformen eingegangen, aber auch auf Technologien, immersive Räume wie das Metaversum. Nicht nur das Spiel an sich, die Gaming-Industrie war seit jeher auch eine wichtige Treiberin für neue Technologien, sei es VR oder KI oder eben das Metaversum. Was würden Sie sagen, welche anstehenden technischen Innovationen aus der Welt des Gamings haben das Zeug jetzt, gerade unsere Gesellschaft, grundlegend durchzurütteln?
Wow, ja. Ich glaube, es reden gerade alle über KI. KI ist sicher einer der größten Veränderungen und größten Treiber, die wir jetzt und auch in den kommenden Jahren, aber auch in den vergangenen Jahren gesehen haben. Und was vielleicht viele nicht wissen, also Spieler auf der einen Seite verwenden sehr stark die KI-Innovationen, auf der anderen Seite wurden sie immer als Testbed für KI-Entwicklungen verwendet. Also wenn man sich jetzt auch die ersten KI-Durchbrüche sieht, wo zum ersten Mal Schach bezwungen worden ist und dann das Brettspiel Go und dann eben das Videospiel StarCraft, weil Spiele per se bieten ein sicheres, geschlossenes System, was trotzdem sehr komplex sein kann und wird deswegen oft als Trainingstool für KI-Entwicklungen gesehen. Natürlich, ich meine, ich liebe Virtual Reality, also natürlich muss ich jetzt Virtual Reality und Augmented Reality da auch unterbringen. Virtual Reality ist die Idee, dass ich dann halt zusätzlich diese Brille aufsetzen kann und tatsächlich in Umgebungen eintauchen kann, die komplett unmöglich sind, die sonst zu teuer sind, mir Sachen ermöglichen, die ich sonst einfach nie tun könnte. Und da sehe ich irrsinniges Potenzial. Und all diese Sachen, allgemein Spiele oder seien das Virtuality-Technologien, werden meiner Meinung nach und hoffentlich mehr und mehr in unserer Gesellschaft positiv eintauchen, weil wir wissen durch so viele Studien, dass spezielle Arten von Spielen irrsinnig gut für unsere Gesundheit sind, dass wir damit Demenz beispielsweise verlangsamen können, dass wir extrem gut Psychotherapie oder unterschiedlichste Therapieformen durchführen können, Stressbewältigung oder beispielsweise Post-Traumatic Stress Disorder wird ja schon ganz stark in Virtuality bekämpft oder verschiedene Phobien, weil ich dadurch Erfahrungen in einem sicheren Rahmen machen kann, die mir sonst Trauma da vielleicht hervorrufen. Und so kann ich dem sicher näher gebracht werden. Das heißt, wir haben da irrsinnig viel Potenzial eigentlich für einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft.
Wir haben jetzt über Immersion gesprochen, wir haben über Virtual Reality und wir haben über KI gesprochen. Die Games als gewisserweise Schutzraum, Testraum, Labor für Technologien. Was würden Sie sagen, erwartet uns demnächst aus diesem Labor auch in der Weltpolitik?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass mehr von diesen virtuellen Räumen, eben wie auch vorher angesprochen, den Weg finden, dass politische Debatten dort durchgeführt werden, dass mehr Aktivismus, mehr Aufklärung dort passiert. Aber wir haben natürlich auch die negativen Seiten. Also es wird natürlich auch Recruiting, Extremismus, auch viele negative und vor allem auch unmoderierte Debatten dort geführt. Also wir haben sehr viel Potenzial auf der einen Seite, genauso wie in allen sozialen Medien und diesen Online-Communities, haben wir irrsinnig viel Potenzial, dass wir Aufklärung erfahren, aber haben natürlich auch mit unmoderierten Content, Fake News und Co. zu kämpfen. Das ist natürlich auch in virtuellen Räumen, die viele Menschen zusammenbringen, der Fall.
Das war der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Johanna Birker.
Die Gamescom startet, da können Sie Johanna Birker auch hören beim Gamescom-Kongress und weitere Folgen des Corso-Podcasts können Sie hören in unserer Deutschlandfunk-App.
Tschüss.
Baba.
Corso. Kunst und Pop.